So, nun möchte ich Ihnen die Podiumsteilnehmer gerne einzeln kurz vorstellen. Begrüßen Sie mit mir zunächst den Geschäftsführer der Lärmkontor Hamburg, Lärmkontor GmbH in Hamburg, Herrn Christian Popp. Ja, Herr Popp, bitte stellen Sie sich doch dem Publikum kurz vor.
Ja, schönen guten Abend. Ist ja schon fast dunkel um diese Jahreszeit. Mein Name ist Christian Popp. Ganz kurz zu meinem beruflichen Werdegang. Ich war in der ersten Hälfte meines Berufslebens Beamter in Hamburg. Ich kenne also die kommunalen Probleme, Sorgen und Nöte und habe dann zusammen mit einer Kollegin ein Beratungsbüro aufgebaut, was heute in, ich glaube, 6 oder 7 Bundesländern Ungarn vertreten ist. Wir machen schalltechnische Gutachten in allen Bereichen, Wohnungsbau, aber auch Planfeststellung von Straßen. Eine wesentliche Aufgabe, die wir immer wieder wahrnehmen, ist die Übersetzung von dem, was so technisch mitunter auf Sie einströmt. Die Entscheidungsträger im politischen Raum können ganz häufig gar nicht unseren Termini folgen und deswegen versuchen wir uns immer so einfach wie möglich auszudrücken. Das werden Sie auch heute bei mir sehen. Die These gleich hinterher, die ich heute gerne vertreten möchte. Unsere Projekte sind im Prinzip vorgestellt worden von Frau Staatssekretärin Heinen-Essers. Vielen Dank schon mal dafür. Aber wir sehen ganz einfach im Tagesgeschäft, dass der Wohnungsbau, insbesondere der Wohnungsbau, immer mehr in die städtebaulichen Reserveflächen geht. Also wir sprechen dann von Konversion, alte Hafenflächen, alte Bahnflächen. Und auf diesen Flächen haben wir neben den üblichen Altlasten, die da vorzufinden sind, immer eine Nachbarschaft, die weiter aktiv ist und Lärm emittiert. Und für diese Flächen sind unbedingt Lösungen zu finden, zumal sie, wenn ich in Hamburg an die Hafencity denke oder andere Projekte, die wir machen, Rotterdam, Oldenburg, Stadthafen, wo attraktive Wohnlagen sind, da habe ich häufig aber auch einen Konflikt, nicht nur mit dem Klimaschutz beim Schallschutz, sondern auch mit den weiter existierenden Betrieben. Das ist mir ein ganz wesentliches Anliegen, dass man Lösungen für solche Situationen findet, um die Leute wieder in die Stadt zu bringen, aber die noch aktiven Betriebe nicht zu verdrängen.
Vielleicht noch eine ganz kurz ergänzende Frage. Wir haben ja heute schon gelernt, dass Lärm erhebliche Gesundheitsrisiken auslösen kann. Aber nochmal, Herr Popp, warum ist denn der Schutz des Schlafes so wichtig?
Naja, nicht nur der Schutz des Schlafes ist wichtig, aber im Schlaf sollten Sie üblicherweise das an Spannungen abbauen, was Sie tagsüber aufgebaut haben. Das tun Sie, indem Sie träumen. Ich versuche das nur ganz kurz zu skizzieren. Wenn Sie aber nicht träumen können, das heißt, wenn Sie nicht in die Tiefschlafphasen kommen, das sind die Phasen, wo Sie nicht mehr ansprechbar sind, wo Sie keine Geräusche mehr wahrnehmen, dann können Sie nach diesen Tiefschlafphasen auch nicht träumen. Und Sie haben vielleicht das Gefühl, Sie gehen ja ins Hotel und sagen, ich möchte bitte ein ruhiges Zimmer. Das möchten Sie, weil Sie durchschlafen möchten. Wenn Sie das nicht können, obwohl Ihnen das nicht immer bewusst ist, dann haben Sie morgens das Gefühl, ohne Alkohol getrunken zu haben, als hätten Sie einen Kater. Also Lärm hat eine ähnliche Auswirkung auf den Schlaf wie zu viel Alkohol. Und deswegen macht Lärm, insbesondere wenn er den Nachtschlaf stört, krank auf Dauer. Das ist nicht ganz wissenschaftlich, aber es erklärt die Zusammenhänge.
Vielen Dank. Bitte nehmen Sie doch in der Runde Platz. Und wir begrüßen den zweiten Podiumsteilnehmer, den Geschäftsführer der DSK, Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft aus Wiesbaden, Herrn Dr. Frank Hanser.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Ja, bitte stellen Sie sich doch auch mal ganz kurz im Auditorium vor.
Ja, mein Name ist Frank Hanser, Geschäftsführer der DSK, Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Wir sind die marktführende Grundstücks- und Stadtentwicklungsgesellschaft in Deutschland, tätig in 15 Bundesländern und das mit 250 Mitarbeitern und einem Treuhandvermögen, das wir verwalten, von ungefähr 4,8 Milliarden Euro. Wir sind mit unseren 500 Auftraggeberkommunen natürlich sehr nahe am Ohr, mit dem Ohr sehr nahe an den Kommunen und wissen auch, wo sie der Schuh drückt. Das sehen wir gerade bezogen auf das Thema Lärm. Beispielsweise, wenn wir in unseren Stadtentwicklungsprojekten in der Innenstadt ein Beschwerdemanagement für Kommunen durchführen, wenn es um Baustellen geht, was sehr häufig an uns delegiert wird, wo wir doch sehen, dass eine sehr hohe Problematik besteht, was Baulärm und auch Straßenlärm betrifft. Andererseits sehen wir es natürlich auch an Baugebieten, bei denen insbesondere Verkehrslärm immer wieder ein Thema ist und das ganze Thema Lärmschutz. Zur These, die ich hier vertreten möchte, ist, dass das Thema Lärm eher als Dauerbrenner in Kommunen zu bezeichnen ist. Es ist aber definitiv im Augenblick nicht an oberster Priorität. Das ist eher das Thema Energieeffizienz, Klimaschutz und solche Dinge, um die im Augenblick sehr hart gerungen wird in den Kommunen und wo auch versucht wird, entsprechendes Geld aufzutreiben, um hier Maßnahmen durchzuführen. Beim Thema Lärm ist das eher so, dass es schon immer da war und auch sehr stark in Projekten ist und im Projekt getrieben und nicht so ein Metathema. Das mag daran liegen, dass es natürlich, weil es schon viele Jahre in aller Munde ist, ein Thema ist, das politisch und vor allem, was die Vorschriften betrifft, sehr gut ausgefeilt ist. Über das Zusammenspiel kann man sich natürlich immer streiten, aber es gibt Vorschriften und die sind einzuhalten und von daher ist das auch nicht so in der Diskussion wie andere Themen.
Vielen Dank. Nehmen Sie doch auch Platz in der Runde.
Dankeschön.
Und wir begrüßen den dritten Teilnehmer. Er ist Stadtratsmitglied von Tallinn und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Tallinn 2011, Kulturhauptstadt, Herr oder Mr. Janus Mutli. Yeah, Mr. Mutli, could you please introduce yourself shortly to the audience as well? Thank you.
Yeah, thank you. And good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Janus Mutli and I'm coming from Tallinn, the capital of Estonia. And first of all, I would like to thank the organizers for inviting me here because the topic we are going to talk today is also very important for the city of Tallinn because we can call our city also as a noise capital of Estonia, like the Berlin is the noise capital of Germany. So that's why my role here is to talk about our perspective and our situation today. But about my CV briefly, before my current job, I'm the member of the board, the Foundation Tallinn 2011, who's preparing the next European Cultural Year, and we will be one of the European Capital of Cultures next year with the city of Turku in Finland. But I'm also the member of City Council, but before that, I was 4 years as a vice mayor of Tallinn, and I was in charge of transportation. That's why I'm very acquainted with all these questions which are connected with the noise and with the traffic and also with the public transport.
Yeah, what do you think, which is the main difference between the noise capital of Tallinn and the noise capital of Germany, Berlin?
First of all, the size is different because we have in Tallinn 400,000 people. The second one maybe is that, which is, I think, quite unique. We don't have any cities in Estonia that have traffic jams. I may say that we don't have traffic jams in Tallinn at the moment, as we can define traffic jam. I know that you have traffic jams in Germany, but we don't have in Estonia yet. But still, we have problems with the traffic and we have problems with the noise. But I think the problems that you have, the problems we have, are somehow different, but somehow similar. So that's why I think we have to use the same measures to solve this problem.
Thank you very much. Please have a seat. Und nun begrüßen wir noch den letzten Teilnehmer, einen sehr erfahrenen Experten zum Thema Lärm- und Schallschutz hier, Herrn Professor Joachim Scheuren. Ja, Herr Professor Scheuren, bitte stellen Sie sich auch kurz vor. Danke.
Ja, wie Sie gesehen haben, bin ich hier auch mit vergangenen Insignien geschmückt gewesen bei dem Präsident der Deutschen Akustischen Gesellschaft. Da gibt es Rotationsprinzipien. Dennoch will ich Ihnen ganz kurz auch diese beiden Organisationen, die hier genannt wurden, als quasi meinen beruflichen Hintergrund schildern. Vor diesem Hintergrund ich ja dann auch die weiteren Dinge, die ich hier beitrage oder wo ich die Einsichten gewonnen habe, die ich hier so ein bisschen vertreten möchte. Ich selber habe Technik studiert, nicht Akustik, aber Elektrotechnik, bin aber dann sofort mit der Berufstätigkeit in die Akustik übergeschwenkt. In der Akustik tummeln sich Ingenieure aller Fachrichtungen. Das ist ein Kennzeichen einer typisch interdisziplinären Wissenschaft. Und insofern bin ich ihr dann in meinem ganzen Berufsleben verbunden gewesen. Das hat dazu geführt, fangen wir bei der Deutschen Gesellschaft für Akustik an, dass ich dort lange Jahre im Vorstand, auch als Präsident dieser Gesellschaft gedient habe. Und das ist die Gesellschaft, die die Akustik fachlich und auch in vielen anderen Hinsichten, auch in ihrer Vernetzung mit anderen Disziplinen in Deutschland vertritt. Und diese Gesellschaft hat, und das hat mit unserem Thema hier dann zu tun, die Bedeutung von Lärm, dass Lärm eine der wichtigsten Formen von Akustik ist. Das hat die Gesellschaft erkannt, früh erkannt. Und sie hat vor einigen Jahren auch eine Initiative, einen Arbeitsring Lärm in der Deutschen Gesellschaft für Akustik ins Leben gerufen, der dank der Unterstützung durchs Umweltministerium auch tätig ist, um die unterschiedlichen Facetten von Lärm zu vermitteln, sei es technische oder sei es einfach Aufklärungsarbeit. Mein zweiter Hintergrund, die Firma Müller BBM, das ist ein akustisches oder überwiegend akustisches Ingenieurbüro, das vor allem mit der Akustik begonnen hat. Und an dieser Entwicklung kann man wunderschön sehen, wie der Lärm wichtiger wurde. Meine Firma hat, glaube ich, nach dem Krieg zunächst mit den positiven Dingen vom Schall angefangen und ist dann gewachsen zu erheblicher Größe für ein Ingenieurbüro mit der wachsenden Problematik von Lärm. Und dort sind wir mit allen diesen Fragen befasst, mit planerischen, aber eben auch mit technischen. Insbesondere, vielleicht sollte ich das erwähnen, die Entwicklung, die Einführung technischer Lösungen für den Flüsterasphalt, für die leisen Beläge, das ist auch maßgeblich von unserem Haus begleitet worden. Ja, das so viel zu meinem Hintergrund. Und vielleicht noch ganz kurz zu dieser Veranstaltung, zur Diskussionsrunde. Ich denke, wir widmen uns hier einem ganz zentralen Thema. Und das haben ja auch die Impulsreferate eindeutig gezeigt. Über die Bedeutung von Lärm für die Lebensqualität in unseren Städten, da muss man gar nicht mehr streiten, dass Lärm diese entscheidend bestimmt, beziehungsweise die Minderung von Lärm, das ist unbestritten. Wirtliche Städte müssen sich also damit auseinandersetzen, müssen dieses Problem in den Griff kriegen. Städte im Gleichgewicht, ich fand das ganz schön auf der Weltausstellung in Shanghai, war ja das Thema Better City. Der deutsche Pavillon, der ja dann auch prämiert wurde, hat daraus die Balanced City gemacht. Und ich denke, eine Stadt im Gleichgewicht kommt nicht aus, wenn sie sich nicht mit wirklich aller hinreichenden Intensität dieses Themas annimmt. Ich bin deshalb auch froh, dass wir das hier auch insbesondere zwischen die Themen Ideen und Geld platziert haben, denn es hat mit beidem zu tun. Lärmminderung in der Stadt hat, glaube ich, ganz viel. Da brauchen wir gute Ideen, über die werden wir hier heute noch sprechen. Aber es hat auch mit Geld zu tun. Lärmminderung kostet Geld. Aber nicht nur die Lärmminderung kostet Geld, auch der Lärm kostet Geld. Lärm ist ein teurer Faktor unseres Lebens im Sinne von gesundheitlichen Schäden, auch im Sinne von Wertverlusten. Und insofern ist das gut platziert. Ja, ich würde hier gerne auch ein bisschen dann vielleicht noch Informationen geben zu den technischen Aspekten, schwerpunktmäßig. Aber insbesondere freue ich mich jetzt auf eine lebhafte Gesprächsrunde über dieses wichtige Thema.
Vielen Dank. Vielleicht noch eine ergänzende Frage, um so ein bisschen das Verständnis auch zu schärfen. Lärm ist ja kontextabhängig, das habe ich anhand eines Beispiels versucht eingangs zu erläutern. Was versteht man denn im wissenschaftlichen Sinne darunter?
Naja, zunächst mal ist nicht jeder Schall Lärm, das wissen Sie alle. Auch wenn was laut ist, wenn Sie es gerne hören in einem Sinfonieorchester, dann würde kein Mensch auf die Idee kommen, sich die Ohren zu halten und sagen, das nervt mich jetzt. Also es muss schon unerwünschter Schall sein, Schall, den Sie nicht wollen, und der wird dann störend, das ist dann Lärm. So definiert sich zunächst mal Lärm, und bei dem Stichwort Kontextabhängigkeit muss man auch noch sagen, dass unsere Empfindung, das ist einfach ein Tatbestand, das Wort Psychoakustik ist ja schon in dem Beitrag von Frau Schulte-Fortgang gefallen, unsere Empfindungen von Schall hängen auch vom Kontext ab. Also man kann beispielsweise Untersuchungen anstellen und feststellen, dass die Farbe eines Zuges bei gleichem Schallpegel in ihnen unterschiedliche Lautheitsempfindungen hervorruft. Also insofern bewegen wir uns hier in einem Umfeld, wo der Kontext eine wichtige Rolle spielt. Ja.
Und die Gesundheitseinwirkungen sind dann auch damit verbunden, unterschiedlich?
Ja, die Gesundheit, das ist ja hier schon, auch der Herr Popp hat es gesagt, wir hatten es heute gehört in dem Impulsreferat von der Frau Heinen-Esser, also über die gesundheitlichen Folgen von Lärm besteht heute, ja, das nicht nur Einsicht, sondern Einvernehmen. Die Zahlen wurden auch genannt im ersten Vortrag. Man kann heute 4000 Herzinfarkte statistisch, nicht bei jedem Einzelnen natürlich, aber statistisch der Lärmbelastung zuordnen. Man kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, also es fängt ja mit der Schlaflosigkeit oder mit Schlafbeschwerden an, aber die Folgen gehen ja dann weiter und die klassischen Folgen sind Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck und ja, bis hin zur Erhöhung der Mortalität.
Vielen Dank soweit. Bitte nehmen Sie doch auch in der Runde Platz. Nun sind wir vollständig und möchte mal was aufgreifen. Herr Popp, von Ihnen habe ich den Satz mal gehört, Kinder machen keinen Lärm, Planer machen Fehler. Wie gehe ich denn eigentlich planungsrechtlich mit Lärm um und welche Fehler werden da oft begangen?
Kinder machen keinen Lärm. Herr Schorin hat es eben gesagt, das kommt immer auf die Situation an, in der man sich befindet. Also wenn ich schlafen will und es wird laut, egal was ist, dann stört das zunächst mal. Nur, ich denke, dass Kinder Entwicklungsspielräume haben müssen, wo sie sich auch lauter äußern können, als wir das im späteren Leben, im späteren beherrschten Leben tun können. Das können sie natürlich immer dann in Situationen, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft niemand ist, der darauf nervös reagiert. Und ich denke, man muss die Kinder ruhig sich entfalten lassen, aber als Planer und als Genehmiger von Orten, wo Kinder in größerer Zahl auftreten, sich im Freien bewegen, muss ich das sehr genau abwägen, ob ich Nutzung, aus der vielleicht ein Widerspruch kommen könnte, ich sage gar keine Lärmbeschwerde, aber ein Widerspruch kommen könnte, und die Kinder eng beieinander lege. Also ein geplantes Vorgehen beim Ansiedeln von Kindertagesstätten oder von Städten, wo auch gebolzt wird, Bolzplätze, Basketballkörbe, gibt es in Hamburg in der Hafen City Beispiele, die muss ich an Plätze packen, wo dieser Konflikt von vornherein zumindest minimiert ist.
Herr Dr. Hanser, vielleicht passt das ganz gut dazu. Sie leiten ja die größte deutsche Stadtentwicklungsgesellschaft und haben auch einen Schwerpunkt natürlich in der Baugebietsentwicklung. Welche Beispiele fallen Ihnen ein zum Thema Lärmprobleme bei der Stadtentwicklung?
Ja, das kommt darauf an. Wenn man quasi in der Anfang einer Entwicklung ist, dann kann man das Thema relativ gut abfedern. Herr Popp hat es ja richtig angesprochen. Das Abwägen im B-Plan-Verfahren ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wenn man das sauber hinkriegt, dann bekommt man auch Gebäude, Einrichtungen dahin, in denen auch viele Kinder zu Hause bzw. tätig sein sollten. Beispiel Kindertagesstätten. Wenn Sie ein allgemeines Wohngebiet haben, ist ja Kindertagesstätte eigentlich im Ausnahmefall tätig. Mir ist aber zumindest in unseren Projekten kein Fall bekannt, wo sowas nicht durchgekommen wäre. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ein großes Interesse der Kommune besteht, so eine Einrichtung herzustellen und sie es auch gleichzeitig genehmigen muss. Das ist natürlich von Vorteil für die Kommunen. Aber dann funktioniert das eigentlich recht gut. Kann aber auch mal schief gehen, wenn man das Thema Abwägung betrifft. Wir müssen nur nach Wiesbaden gehen, ist ja unser Sitz. Wenn wir uns das Künstlerviertel angucken, mit dem wir jetzt nicht involviert waren, aber trotzdem einfach mal als Beispiel, wo an ein bestehendes Gewerbe heran ein Baugebiet entwickelt wurde und schon zur Offenlage und zur Entwicklung des B-Plans wurde, hatte sich der Gewerbebetrieb gemeldet und gesagt, hier, Vorsicht, ich habe Bedenken, dass wir dann Klagen bekommen wegen unserer Lärmemissionen. Und das wurde dann weggewogen im Verfahren. Und jetzt, glaube ich, gestern oder heute kam das Urteil des Landesverwaltungsgerichtshofs in Hessen und der B-Plan wurde aufgehoben. Das heißt, man muss da wirklich sauber arbeiten und dann kann man das auch tatsächlich sehr gut hinkriegen. Aber man darf da eben keine Fehler machen.
Passend dazu, die EG-Umgebungslärmrichtlinie, haben wir heute schon mehrfach gehört, sollte ja auch in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden im Endeffekt. Die Städte und vor allem die Großstädte tun sich damit noch manchmal schwer. Herr Popp, Woran kann denn das liegen? Was sind denn da die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Richtlinie mit den Lärmaktionsplänen, die wir heute schon von Köln gesehen haben?
Naja, das ist eine gute Frage. Ich war sowohl an der Erarbeitung der Umgebungslärmrichtlinie beteiligt, auch als in den deutschen Regelwerken. Und die gehen schon auseinander. Und ich kann einfach nur sagen, diejenigen, die Regelwerke aufstellen, die sind immer allerbesten Willens und auch fachlich hochqualifiziert. Aber dann geht es auf europäischer Ebene durch die Gremien. Da gibt es dann nochmal 27 Meinungen dazu. In Deutschland ist es ähnlich so. Und dann kommt was raus, was nicht übereinander passt. Und das ist das Problem, was wir im Augenblick haben. Wir haben mit der Umgebungslärmrichtlinie natürlich erstmalig ein Instrument, was die Bürgerinnen und Bürger unterstützt in ihrem Begehren, dass es leiser wird. Es dokumentiert nämlich zum ersten Mal eigentlich von offizieller Seite, wo Lärmprobleme sind. Die Krux daran ist nur, dass diese Lärmkarten mit anderen Verfahren ermittelt werden als die üblichen Lärmkarten hier in Deutschland. Das heißt, es gibt Widersprüche in den Karten. Diese Widersprüche, die führen natürlich zu unproduktiven Diskussionen. Es geht gar nicht mehr um Schallschutz, sondern es geht nur um Gerechtigkeiten. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Problem. Das muss vernünftig kommuniziert werden, dass da Unterschiede sind zwischen dem europäischen Level und den deutschen Anforderungen. Denn die deutschen Anforderungen, die deutschen Vorgaben sind nachher entscheidend für die Realisierung oder Nichtrealisierung von Maßnahmen zum Schutz vor Lärm. Und wenn wir das nicht in den nächsten 3-4 Jahren hinkriegen, dann haben wir ein echtes Problem. Aber ich bin nur optimistisch.
Vielen Dank. Vielleicht wechseln wir jetzt mal ein wenig zu den technischen Maßnahmen, die man also ganz konkret umsetzen können. Wir haben im Film einige Beispiele gesehen. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal zum Nachbarland Estland. Ich muss immer kurz warten, bis die Übersetzung zu Ende ist. Mr. Mudli, you said Tallinn has considered a congestion charge for the city center. It's the city maut, die es auch in London gäbe. But it was killed in the state parliament a few years ago. And you said it was a real pity that happened. Why do you think the congestion charge could help a city like Tallinn to cope with traffic noise?
First of all, I would like to give just one very remarkable example. 15 years ago, it was in the middle of 90s, we had in Tallinn 20% people who used cars and 80% people who used public transport. Now, 15 years later, we have the vice versa situation. 80% of our people use cars and 20% maybe use public transport. So in 15 years, the whole situation has changed, and now the main goal of in the transportation area for the city is to change that situation and to reach at least to 50-50 situation, which is I think which could be good for Tallinn. And I think it was in 2006 when I was a vice mayor of Tallinn, then I started the discussion about the congestion charge, because at that time I visited also Stockholm, who had and has that system today, and I saw that it really worked, because it helps to keep very big number of cars away from the city center, which means that they have less traffic, they have less congestion, and they have less noise in the city center. But in Estonia, the situation is complicated, because to make such decisions, you have to change the law, and that is the priority of the state parliament. And if you have different political parties in power in the state and in the city, then it's almost impossible. And that's why now it's pity that we don't have that possibility, because I think this could be one solution for the city of Tallinn. Because if somebody knows how the Tallinn looks like, Tallinn looks like a bow tie. So it's very narrow in the city center, which means that all the traffic to go from one part of the city to the other part of the city, you have to go through this very narrow area in the city center. And that means that all the peak traffic and all the noise, all the pollution is concentrated in the city area, where we have very many people who are also pedestrians and also who are daily passing city center by foot, and that's why it's very important to solve this question. But we can't make this area wider. We can't fill the sea or fill the lake, and that's why we have to use other measures to solve this problem. And I thought that at that time this could be one of the possibilities to make the situation better.
Yeah, unfortunately, I don't think in Germany it would be possible to get this political process through to enact a congestion charge. Yes.
And in that sense, I also understand politicians, because it's very difficult to put extra financial pressure on the people, because every new tax is a problem for the politicians, because you probably will lose some votes.
Ja, wir haben, dann kommen wir vielleicht zu anderen Maßnahmen, die noch technisch möglich sind. Wir haben hier im Film eben nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das ist natürlich eine sehr günstige Lösung gesehen. Herr Professor Scheuren, ein großer Bereich Ihres Interesse gilt ja den technisch möglichen Maßnahmen zur Lärmminderung. Was ist denn heute möglich und welche Maßnahmen müssten Ihrer Ansicht nach auch mehr zum Einsatz kommen?
Ja, da komme ich gerne drauf zurück. Ich möchte aber vielleicht, wenn ich darf, noch mal ganz kurz anknüpfen bei der EU-Richtlinie, die ja bei allen Widersprüchen, die sie im Einzelnen generiert, ja schon ein wunderbarer Ausgangspunkt dafür ist, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit geschärft worden ist und dass dann konkrete Maßnahmen, und das ist ja über die Aktionspläne, der Oberbürgermeister Roth, das hat jetzt auch gesagt, die nächste Stufe sind Aktionspläne und dann die Umsetzung, dann wirklich Maßnahmen, denn sonst macht ja eine Kartierung keinen Sinn, wenn nicht auch was darauf folgt. Ich denke, bevor man zu Maßnahmen greift, ist es in dem Prozess auch wichtig, dass man dass man die Situation gut analysiert. Und ich denke, dazu gehören auch die Betroffenen. Wir haben ja an dem Beispiel Nauener Platz in Berlin gesehen, wie ja vielleicht auf exemplarische Weise integral vorgegangen worden ist, indem man wirklich eine Analyse nicht nur mit verfeinerter Messtechnik, sondern dann auch mit der Einbeziehung alles Wissens, das über so eine Situation da ist, versucht. Wenn wir dann irgendwann zur Technik kommen, klar, da gibt es heute auch tolle Möglichkeiten, die wir vor ein paar Jahren in der Form noch nicht hatten, auch wenn sie noch nicht alle ganz ausgereift sind. Ich glaube, generell kann man sagen, wenn es um technische Maßnahmen geht, man ist immer gut beraten, aktiven Schallschutz zu betreiben, das heißt, sich nicht gegen existierenden Schall zu wehren, mit Fenstern, mit Schallschutzwänden, sondern an der Quelle die Entstehung von Schall zu beeinflussen. Das ist weil damit erreicht man viel mehr. Eine Schallschutzwand, auch wenn sie sehr hoch ist, wir hatten es im Film gesehen, die tiefen Frequenzen beugen sich trotzdem um ihn herum. Die Schatten halt nicht so ab wie gegen Licht, weil die Frequenzen tiefer sind und da spielt uns die Physik ein bisschen gegen unsere Absichten. Also es ist immer gut, an die Quelle zu gehen, und wir haben gerade bei der Hauptquelle, über die ja heute fast 2/3 der Deutschen leiden unter dem Straßenverkehr, und da können wir, glaube ich, heute stolz und froh sein, dass wir mit den leisen Straßenbelägen, den lärmarmen Straßenbelägen, ein Instrumentarium haben, das hier Schallschutz an der Quelle möglich macht. Es gibt immer mehr, und das wurde ja auch heute zitiert, schon mehrfach, wo solche eingebaut sind. Vor 5-6 Jahren waren wir noch stolz, dass wir irgendwo eine Demonstrationsstrecke hatten. Heute ist es ein benutztes Instrument. Dabei kann man Schallpegelminderungen von 7-8 dB erreichen. Das, denken Sie an die Rasenmänner, mehr, das ist wahnsinnig viel. Sie sehen, so kann man das plastisch schildern, 10 Autos, aber Sie hören vielleicht nur 2. Das sind gut. Aber ich will nicht verhehlen, und ich wäre sicher, wenn wir hier Fragen aus dem Publikum zulassen würden, dann würde auch darauf hingewiesen. Die haben natürlich auch Nachteile. Die Haltbarkeit solcher Beläge kann noch nicht mithalten mit denen anderer. Da wird dran gearbeitet, mehr Haltbarkeit zu erzielen. Trotzdem, auch heute kann man schon Wirtschaftlichkeitsanalysen machen. Man kann sagen, wo lohnt sich das? Im Gegensatz zu Schallschutzwänden, die ja doch eine erhebliche Beeinträchtigung von Lebensqualität auf andere Weise sind, auf optische. Also ich rede hier gerne diesen lärmarmen oder lärmreduzierten Schallschutzbelägen das Wort. Ich glaube, da haben wir ein Instrumentarium, dessen Anwendung uns allen, auch in den Städten, nicht nur auf Autobahnen, sondern auch in den Städten hilft.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, Herr Rothers hat ja in Köln übrigens auch meine Heimatstadt, gezeigt, was in Lärm alles beeinträchtigt wird. Da kommt oft das Thema Elektromobilität auf, das ja mittlerweile in aller Munde ist. Und ich denke, vielleicht ist das so der Heilsbringer, der gesehen wird. Naja, wenn mal alle Elektroautos fahren, dann haben wir ja gar kein Lärmproblem mehr. Wie sehen Sie das oder wie?
Also, ist das so? Ja, da ist ganz, danke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich, auf den ersten Blick denkt man, ein Elektromotor, der ist ganz leise. Und ja, dann sind wir also dieses Lärmproblem, sind wir das los. Aber dem ist nicht so. Also das, da muss man ganz vorsichtig sein. Und vor allem muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Geräusche, die uns im Verkehr heute stören, nicht vom Motor kommen. Die kommen also ab 40, spätestens ab 50 Kilometer pro Stunde im Verkehr, ist es überhaupt keine Frage mehr. Dann sind es die Rollgeräusche, die dominieren. Es ist das Wechselspiel zwischen Reifen und Straße, das den Lärm produziert. Und da wird auch ein Elektromotor nichts dran ändern können. Also insofern ist da ein reduziertes Potenzial. Natürlich, wenn ganz langsam gefahren wird, in Tempo 30 Zonen, da mag das eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die Gefahr ist, dass man das überschätzt, weil man vielleicht sich nicht ganz so bewusst ist, dass der Motor eigentlich nur in Sondersituationen die relevante Lärmquelle darstellt.
Was ja oft auch erfolgt, ist die neben Lärmschutzwänden auch dann der Einbau von Wohnraumlüftungen in Wohngebäude. Und man denkt, einfach mit einer Schließung der Außenhülle wäre das Problem gelöst. Man kann ja dann das Fenster eben nachts geschlossen lassen, hat eine Lüftung und kann ruhig schlafen. Herr Popp, warum ist das eigentlich nicht so? Weil der Mensch im Prinzip einen Innen-Außen-Bezug braucht. Und wie geht man denn damit um?
Ja, also wir haben im Zusammenhang mit der Hafen-City-Entwicklung in Hamburg ein Problem gehabt mit den noch bestehenden Hafenbetrieben. Und da war die Anforderung, dass man den Außenlärm tagsüber so niedrig hält, dass Aufenthaltsqualitäten in diesen Lagen unter Lärmschutzgesichtspunkten nicht eingeschränkt werden und dass nachts vernünftig geschlafen werden kann. Und nachts vernünftig geschlafen werden hieß, in Abstimmung mit allen Fachleuten der Bundesrepublik, die maßgeblich sind, ich muss bei leicht geöffneten, also gekippten Fenstern schlafen können. Das heißt andererseits, wenn ich das untermauere, 80% der Menschen, die hier sitzen, vielleicht sogar 100, die hier sitzen, die würden sagen, also ich würde das unbedingt bevorzugen, nachts das Fenster auf Kipp stehen zu lassen, insbesondere im Sommer. So, das ist eine große Menge. Außerdem ist es so, dieses Fenster auf Kipp vermittelt einen Rest an Außeninformationen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im komplett abgeschotteten Haus. Sie wissen überhaupt nicht mehr, was draußen passiert. Sie sehen wie im Stummfilm draußen irgendwas abgehen. Der Mensch braucht eine Außeninformation, auch den Geruch. Ist es jetzt Frühling, Sommer oder Herbst? Also insbesondere im Schlaf ist das wichtig. Deswegen gibt es ein Problem, und das haben die Zahlen auch von Frau Heinen-Essers vorhin nicht gesagt. An zweiter Stelle der Lärmbelaster in Deutschland rangieren mittlerweile die Nachbarschaftsprobleme. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass die Häuser akustisch abgeschlossen werden, was zur Folge hat, dass ich nicht nur Schimmelbildung habe, darf man ja gar nicht sagen, aber das ist so mitunter, sondern auch die Innengeräusche deutlich stärker wahrnehme. Ich habe keine Überdeckung mehr von außen. Und das wird zunehmend zu einem Problem, weil ich nämlich den Verursacher des Geräusches dingfest machen kann. Das ist nämlich der, der über mir wohnt, neben mir oder unter mir wohnt. Insofern plädiere ich immer dafür, eine Möglichkeit zu schaffen, insbesondere auch, weil das in einer großen Stadt im Norden Deutschlands so gesagt wird, wir schließen mal die Häuser aus energetischen Gründen, aber wir wollen diese energetischen Gründe im Sommer so interpretiert wissen, dass man auch die kalte Nachtluft reinlassen kann. Also brauche ich wieder schallgedämmte Fenster, die ich öffnen kann. Also Klimaschutz kontra Lärmschutz gibt es nicht. Es geht nur beides zusammen. Und das wäre so mein Plädoyer in diese Runde.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Hanser, wie passt denn dieser Gegensatz vielleicht bei der Projektentwicklung zusammen, dass ich auf der einen Seite natürlich die Gebäude dichter machen muss, auf der anderen Seite den Lärm an der Quelle reduzieren durch teurere Straßenbelege oder eine Verkehrsberuhigung und die Regierung das, wie wir gehört haben, stark unterstützt, aber es gibt keine eigenen Förderprogramme für Lärmminderungsmaßnahmen. Wie gehen Sie denn damit um oder was wäre denn da der Wunsch von Seiten eines Projektentwicklers?
Gut, das will ich mal auf die Stadtentwicklungsförderprogramme einschränken. Da gibt es tatsächlich keine Programme, die jetzt rein Lärmschutz befördern. Natürlich muss man sagen, es ist immer möglich, Lärmschutz in einem Stadtentwicklungsprogramm unterzubringen. Das ist gar keine Frage. Dafür brauchen Sie dann aber eine Gebietskulisse. Sie müssen also quasi ein Sanierungsgebiet ausweisen oder Sie müssen eine Entwicklungsmaßnahme ausweisen, einen aktiven Kernbereich oder Ähnliches. Und das deckt sich ja nicht immer mit den Punkten, wo tatsächlich die Probleme entstehen. Und deswegen ist es so, dass es tatsächlich im Rahmen der Stadtentwicklung da effektiv keine Mittel gibt, um nur diesen Punkt zu befördern. Das ist tatsächlich so. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Herr Popp hat es vorhin, glaube ich, angesprochen. Das Thema, die Wohngebiete kommen immer näher an die Lärmquellen ran. Das ist nämlich auch ein Punkt, wo wir einen Zielkonflikt haben mit auch der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Obwohl beide Ziele natürlich sehr wünschenswert sind, aber es ist tatsächlich so, dass durch das 30-Hektar-Ziel, heute Nachmittag klang es ja mal an, wir haben ja über 100 Hektar Flächenverbrauch pro Tag, wollen auf 30 runter, sind noch weit davon weg, aber dadurch müssen wir natürlich die Innenentwicklung stärken, das heißt Baulücken schließen etc. Das heißt aber auch, die Leute ziehen in die Stadt, ziehen in die Lärmquelle, erhöhen dort auch den Lärm. Und wenn Sie auf der anderen Seite Arrondierungen haben, also sprich am Außenbereich der Stadt quasi weiterbauen, dann kommen Sie auch wieder näher an die Lärmquelle ran, an eine Autobahn oder an eine alte Umgehungsstraße. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man quasi mit einem Baugebiet an einer Umgehungsstraße aus den 80ern landet. Ja, ganz konkrete Beispiele auch bei uns, sodass man hier tatsächlich das Problem hat, einerseits die Entwicklung zu stärken, das heißt weniger Flächenverbrauch, alles sehr positiv, aber andererseits dann wieder die Lärmprobleme erhöht, zum Teil auch reduziert durch reduzierte Pendlerströme, aber in Summe wird es tatsächlich ein größeres Problem geben.
Ja, vielen Dank. Damit auch alle rechtzeitig noch zum Fußballspiel kommen, möchte ich so mit einer letzten Frage daran anschließen, an Professor Scheuren enden. Haben Sie noch bitte 5 Minuten Geduld. Herr Professor Scheuren, wir haben jetzt erfahren, Lärmminderungsmaßnahmen und Lärmschutz kostet natürlich Geld, darüber wird die ganze Zeit gesprochen. Aber Sie haben auch mal gesagt, Lärm kostet Geld. Wie kann man das verstehen?
Nun, ich hatte es ja ganz kurz stichwortartig angedeutet. Wir haben gesellschaftlich einfach das Problem, dass viele Krankheiten auf Lärm zurückgehen. Wenn Sie die Berufsgenossenschaften fragen, die werden Ihnen sagen, dass sogar die erheblichste Arbeitsfolge, Beeinträchtigung, gesundheitliche Beeinträchtigung auf Lärm am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Wir haben über Krankheiten, wir haben über Mortalität gesprochen, da sind uns heute Nachmittag auch Zahlen genannt worden. Das sind natürlich Gesellschaftsfolgekosten, das ist echtes Geld, was die Gesellschaft da aufbringen muss. Und das andere ist, dass, auch das ist ja gefallen, Wertminderungen von Grundstücken, von Wohngebieten, die dann auch sozial absteigen, weil der Lärm, die starke Lärmbelastung dann soziale Folgen hat. Frau Schulte-Fortgang hat das auch ganz kurz erwähnt. Das alles sind tatsächliche Kosten, die, wie ich finde, in der Diskussion über die Kosten von Lärmminderung nicht richtig berücksichtigt werden. Wir haben das ja in der Energie oder bei den Abgasen, da ist das heute gang und gäbe. Da gibt es den Emissionshandel und überhaupt wird ja viel über das Verursacherprinzip gesprochen. Das heißt, die diese Kosten verursachen, Verkehrsmittel, wir alle mit unseren privaten Autos, die werden eigentlich nur unzureichend herangezogen, um diese Kosten mitzutragen. Und eine gesamthafte Diskussion über die Kosten von Lärmminderung, die müsste eigentlich dann auch die Kosten, die sie spart, nämlich die Kosten des Lärms, mit in Rechnung ziehen.
Also vielen Dank für das Schlussplädoyer, also das heißt an die Kommunen und Städte, doch das bitte ganzheitlich zu sehen und unter dem Aspekt vielleicht auch mal in Lärmminderungsmaßnahmen zu investieren, um daraus höhere Einnahmen zu erzielen. Ja, die Podiumsrunde möchte ich damit gerne beenden. Meine Damen und Herren, wie ermöglichen Sie sich denn eigentlich Stille? Ist Stille nicht, wenn ich alles, was ich hören will, höre? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.